Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Papa La Punk. Und ich muss natürlich noch so ein kleines Rätsel vom letzten Mal auflösen. Wir haben uns gefragt, gibt es eigentlich Punk in Neuseeland? Und ich kann sagen, ja, das ist so. Wikipedia weist über 20 Bands auf. Und viele Grüße an unseren Hörer Felix, der hat nämlich eine davon sogar schon mal live gesehen. Das soll aber nicht Thema heute sein, das behandeln wir ein anderes Mal dann ein bisschen ausführlicher. Wir wollen heute über Labels im Allgemeinen und über ein kleines, ganz im Speziellen sprechen, denn jeder von uns, der Musik hört und wer diesen Podcast hört, wird das ja höchstwahrscheinlich tun, stolpert irgendwann mal über den Begriff des Labels. Und dann taucht natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage auf, was macht ein Label überhaupt und welche Leute stehen da dahinter? Ich habe mich das immer gefragt und so richtig beantworten konnte ich die Frage nie und darum freue ich mich umso mehr, dass sich mein heutiger Gast Zeit für mich genommen hat. Markus hat ein kleines Label, Pauli Punker Records heißt das. Wie man dazu kommt und was da dahinter steckt, das klären wir hier in der kommenden Stunde und ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Markus.
Ja, hallo Felix.
Ja, Markus, ich stelle eingangs immer erstmal eine Frage, die hat gar nichts mit Labels zu tun, aber die hat irgendwie was mit dem Podcast-Thema im Allgemeinen zu tun und die kommt natürlich auch auf dich zu. Was ist denn Punk für dich?
Punk für mich ist natürlich, klar, eine Lebensausrichtung. Steht im Wesentlichen halt für, weiß ich nicht, Toleranz. Doch schon eine linke Ausrichtung, definitiv nichts mit Rechts- und Grauzone zu tun und wird ausgedrückt über Musik. Also Leute, die auch inhaltlich was zu sagen haben, ganz anders als vielleicht im Schlager oder in anderen Bereichen, wo ja einfach nur so Schnulzenkrams rüberkommt und weiß ich nicht, ich liebe dich, du liebst mich. Wobei das ist ja vielleicht auch schon Zeilen eines Punk-Songs, Trio Da-Da-Da, vielleicht sogar eines der früheren deutschen Punk-Songs gewesen. So ganz klar in Worte kann ich das gar nicht fassen. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber nie in der Tiefe Gedanken gemacht. Ich bin halt, sag mal, groß geworden in diesem mit der Punk-Musik und irgendwann halt so mit 10, 11, 12 hört man dann halt Tote Hosen. Das waren halt auch so die ersten Scheiben der Toten Hosen. Man ist gerade, kommt so in diese Pubertät und klar stand Punk auch so ein bisschen für Rebellion. Und dann bleibt man der ganzen Sache irgendwie treu.
Genau dieser Punkt nämlich, ich habe mir darüber nie so richtig Gedanken gemacht, der beschäftigte mich kurz bevor ich diesen Podcast gestartet habe und dann dachte ich mir, das ist so eine interessante Frage, die stelle ich einfach mal jedem und mal gucken, wie unterschiedlich die Antworten da noch ausfallen und ich kann nach vier Ausgaben sagen, dass die Aussagen sehr, sehr divers sind. Insofern vielen Dank für deine. Wir wollen, ich habe es schon gesagt, über vor allem dein Label, die Geschichte dahinter und auch das aktuelle Geschehen sprechen. Pauli Punker Records heißt das Ganze, ist in Hamburg beheimatet und ein relativ kleines Label. Und als ich dich gefragt habe, wie es dazu kam, hast du mir eine Geschichte erzählt, die sich so ein ganz kleines bisschen auch auf eurer Homepage nachvollziehen lässt, aber die eigentlich so viel mehr bietet, dass ich mir dachte, wow, ey, das muss unbedingt in diesem Podcast erzählt werden. Und es beginnt, das Ganze beginnt mit einem Trip nach Südamerika.
Ja, eigentlich, ja genau, es beginnt mit einem Trip nach Südamerika. Irgendwann wollte ich mal die Toten Hosen sehen. Und in Deutschland waren damals die Konzerte schon so groß, dass ich gesagt habe, wenn ich die Toten Hosen schon mal live sehen möchte, dann möchte ich nicht in Rock am Ring einer von 80.000 Leuten sein. Und damals war ich halt beruflich häufiger in Südamerika und das hatte sich dann gerade ganz gut gepasst, dass ich irgendwann in Brasilien war und die Toten Hosen in Argentinien gespielt haben. Dann bin ich einfach mal hingeflogen und habe die Toten Hosen dort live gesehen, 2005 oder sowas war es. Ja, und da entstanden auch schon die ersten Freundschaften. Und ein paar Jahre später, auf der Polentour, habe ich dann noch mehr Leute kennengelernt und irgendwann hatten wir uns mal in Berlin wieder getroffen und da waren auch Argentinier dabei, unter anderem halt Alexia. Und das war dann letztendlich der erste Start durch die Bekanntschaft mit Alexia habe ich dann 2015 die argentinische Punkband Zona 84 kennengelernt auf dem Konzert im Salón Pordon in Buenos Aires während der Toten Hosen Städtetour. Also die hatten gerade halt einen spielfreien Tag und haben mal gesagt, was machen wir denn? Gehen wir mal uns argentinische Punkmusik anschauen. Und da sind wir halt mit mehreren Argentiniern dort in Salón Pordon gegangen und haben uns dann halt unter anderem halt Zona 84 angehört. Und was ich damals nicht wusste, war, dass letztendlich der Gitarrist Guiche Rodriguez der Freund von Alexia war. Und ja, sie hat mich dann letztendlich oder hat uns beide bekannt gemacht und natürlich auch mit den anderen Bandmitgliedern bekannt gemacht. Und dann haben wir halt zusammen ein paar Bier getrunken und irgendwann entstand halt die Idee, Mensch, warum spielt ihr nicht in Deutschland? Letztendlich gibt es dort ausreichend Publikum für andere Punkmusik, sage ich mal, als sie halt sonst in Deutschland so tourt. Macht das doch mal. Und da haben die gesagt, ja, es ist ein großer, großer Traum. Und klar, sagt man dann ganz leichtfertig, ja, dann mach doch einfach mal den Traum wahr. Also warum denn nicht? Ne? Flugzeuge gibt es, die fliegen halt von Südamerika nach Europa und zurück. Und in Deutschland gibt es halt Clubs und Konzertmöglichkeiten. Und ja, letztendlich war dann so das Resultat, okay, wenn du uns ein Gig besorgst, dann kommen wir halt nach Deutschland und spielen. Naja, nichts leichter als das, habe ich so am Anfang gedacht, in der jugendlichen Naivität. Glücklicherweise war ich schon seit ein paar Jahren Mitglied bei der Rock'n'Roll Butterfahrt, dem kleinen Punk-Festival auf Helgoland, dem Trägerverein davon. Und da waren dann schon die ersten Beziehungen da und dann hat das halt sehr schnell geklappt und ich hatte den ersten Gig. Und da habe ich dann angerufen bei Giech und habe gesagt, so den ersten Gig habe ich. Ihr müsst dann spätestens halt am 29. April in Deutschland eintrudeln, damit wir dann auch ja, Sachen packen und dann halt nach Helgoland fahren. Ja, die haben sich tierisch gefreut, aber dann ging es natürlich so ein bisschen, naja, nur ein Gig und können wir nicht noch mehr machen? Und da habe ich dann halt angefangen, eine Tour zusammen zu buchen. Und das waren dann letztendlich 15 Auftritte in 14 Tagen. Also an einem Tag haben sie auch zweimal gespielt. Und ja, das war natürlich ein großes Erlebnis für alle Beteiligten. Mit wahnsinnigen vielen Stories und der Beginn von Pauli Punker Records.
Jetzt ist es ja so, dass du letztlich erstmal da den Tourmanager gemimt hast und das ist ja irgendwie immer noch kein Label. Also ich verstehe diesen Ansatz so, okay, hey, wir machen da eine Tour und jugendlicher Leichtsinn, das kommt mir alles vertraut vor, vielleicht nicht unbedingt von Südamerika nach Europa. Aber wie kam dann letzten Endes dieser Schritt zustande? Okay, wir haben jetzt hier 15 Konzerte in 14 Tagen. Man lernt sich in solchen Momenten ja auch wirklich gut kennen. War das dann einfach, okay, hier gab es eine Resonanz und wir wollen gerne, dass die Musik auch in Europa, in Deutschland vertreten ist. Aber wir haben hier irgendwie auch kein Label. Wie kam dann letzten Endes dieser finale Schritt zum Label zustande?
Ja, final steckt das so ein bisschen natürlich dahinter. Ne? Angefangen hatte ich dann, dass ich letztendlich ein paar CDs von Zona 84 mit nach Deutschland genommen hatte, so 10 oder 15. Und dann war natürlich das Problem, die waren ziemlich schnell weg. Also auch schon ja, fast 8 Monate vor der Tour. Ne? Man versucht natürlich, die bekannt zu machen und muss dann natürlich viele CDs verschicken. Und mal eben so CDs über den großen Teich zu schicken, gerade halt von Argentinien nach Deutschland oder auch andersrum, ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig teuer. Einmal von den Transportkosten, aber halt auch vom Zoll. Und haben wir natürlich gedacht, was machen wir denn? Wollen wir nicht einfach zukünftig einfach zusammenarbeiten dort und machen hier ein eigenes Label auf mit Tourservice angeschlossen? Um diese ganzen Sachen abzudecken, um da auch letztendlich steuerlich sauber zu sein. Ne? Denn dieser ganze Enthusiasmus am Anfang, was da bedenkt man ja viele Punkte einfach nicht, über die man dann so nach und nach stolpert. Eins war halt so ein bisschen die Steuer, wo mir dann schon Leute gesagt haben, Achtung, da musst du aufpassen, wenn du jetzt hier eine Regelmäßigkeit halt zu ersehen ist, also du letztendlich über Facebook oder irgend sowas halt CDs zum Verkauf anbietest oder halt ja, Konzerte letztendlich organisierst, und bei Natur ist eine Regelmäßigkeit definitiv gegeben, dann kann unter Umständen das Finanzamt schon mal sagen, das ist gewerblich und ist halt kein Hobby mehr. Naja, und dem wollten wir einfach zuvorkommen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn jemand, der sich engagiert, viele Sachen aus Enthusiasmus macht, dann am Ende des Tages dafür bestraft wird durch irgendwelche Bußgelder vom Finanzamt. Und da haben wir halt Pauli Panka Records gegründet und zu einer Labelgründung in Deutschland gehört, wie das natürlich auch so sein muss, ein Tonträger dazu. Ne? Man kann kein Label, sich nicht als Label registrieren lassen bei der GVL, wenn man dann gar keinen Tonträger hat. Und da haben wir dann halt eine relativ junge, also eine der ersten Platten halt, Ninos Atomicos, in der Originalversion auf den deutschen Markt gebracht als Kassette. Das war damals, sage ich mal, auch vom finanziellen her der geringste Aufwand und entsprach letztendlich auch dem Ursprung. Ne? Punkmusik wurde einfach auch in meiner Jugend und Kindheit auf Kassette gehört und Ninos Atomicos sind in der Erstauflage auch auf Kassette erschienen. Und dann haben wir halt eine Zweitauflage gemacht hier in Deutschland, konnten uns damit als Label registrieren. Und dann ging das Ganze los. Und dann war klar, nach dieser ersten Tour, war der Erfolg also überraschend gut oder hoch für die Band und auch natürlich für uns dann halt in der Organisation. Und es gab plötzlich auch eine Nachfrage so aus dieser After-Tour-Sales, Thematik. Ja, und dann war natürlich klar, Zona möchte auch wiederkommen und sind ja dann 2017 auf die zweite Tour gekommen und neues Album, ja, neues Album, wo machen wir das? Argentinien ist immer so ein bisschen das Problem gewesen, dass die Qualität nicht so gut war und natürlich auch, wenn sie dann über den Teich reisen, ist immer halt das Thema Zoll ein Riesenthema, ne? Wenn man halt für so 15 Tage halt nach Europa kommt und dann halt vielleicht 100 CDs im Gepäck hat, dann muss man das alles verzollen. Das ist wahnsinnig teuer. Da bleibt am Ende des Tages nichts mehr übrig für die Band, weil man kann ja Punk-CDs jetzt auch nicht für 30 € verkaufen, sondern liegt da halt eher irgendwas zwischen 8 und 12. Und da haben wir halt gesagt, gut, wir haben ja jetzt dieses Label gegründet und dann machen wir das alles von Deutschland aus. Und dann, seitdem arbeiten wir halt mit der Band sehr eng zusammen und ja, haben mehrere Alben gemacht. Wir stehen jetzt kurz davor, unser 20. Projekt zu veröffentlichen. Glücklicher, oder was heißt glücklicherweise? Rein zufällig ist es ein Zona-Album. Wir haben ja auch viele andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Aber da schließt sich so ein bisschen der Kreis und das freut mich natürlich auch besonders persönlich, dass jetzt die Nummer 20 wieder ein Zona-Album trägt.
Ja, da werden wir noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auch über diese ganzen Tourgeschichten. Du hast da noch so ein paar Geschichten mal auch woanders schon erzählt. Ich bin da über ein paar Sachen gestolpert, die ich, glaube ich, einfach gerne noch mal von dir hören würde. Aber lass uns mal über die anderen Bands, die dazwischen lagen, so ein wenig sprechen. Du hast es ja jetzt gerade schon so ein wenig erzählt. Eigentlich war das so eine Freundschaftskiste. Okay, ich hole euch nach Deutschland und dann machen wir da was. Und dann kam so eins zum anderen. Das Label ist gegründet. Oftmals versanden solche Dinge dann auch. Also das wäre jetzt nicht das erste Label, das gegründet wird und dann irgendwann wieder eingemottet wird. Du hast gesagt, 20. Album oder 20. Projekt kommt jetzt raus. Wenn man auf eure Seite klickt, findet man da eben nicht nur ja, ich nenne es mal Ursprungsband, sondern eben noch 11 weitere. Wann war für dich klar, okay, da möchte ich mehr Herzblut reinstecken, ich möchte, dass das größer wird, dass da mehr Bands hinkommen können, dass da auch deutsche Bands ein Zuhause finden?
Na, das mit den deutschen Bands ist jetzt rein zufällig dazugekommen. Das andere war letztendlich schon klar, wenn man sowas einmal aufsetzt, möchte man das natürlich, dass es größer wird, dass es wächst. Denn am Ende des Tages ist es ja so ein One-Stop-Shop. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich letztendlich die Bands hier vollumfänglich betreue, dass wir hier halt Alben in Deutschland machen können, wenn sie hier auf Touren sind. Also es war in erster Linie halt ein Service für ausländische Touren, Bands, die in Deutschland mal touren wollten, dass wir dann halt letztendlich hier mit denen gemeinsam Alben machen und dann auch letztendlich die Möglichkeit denen geben, die Alben hier nach der Tour zu vertreiben. Und ja, da hängt ja auch dass man Equipment braucht während so einer Tour. Und das macht natürlich alles keinen Sinn, wenn man nur eine Band hat, ne? Weil man so einen gewissen Grundkostenstock halt hat, sei es für einen Webshop, sei es halt für eine Lagermiete, wo letztendlich auch das ganze Equipment drinsteht, also die ganze Backline und Instrumente. Das muss man einfach dann auch mehreren Band zugänglich machen und da kam halt auch die Idee, mehrere Bands zu unterstützen. Ne? Das gleich nach 284 kam damals halt Radical Radio, auch eine Punkrock-Band aus Rosario, die in Deutschland touren wollten und die brauchten natürlich den gleichen Support und hatten dann auch von Zona gehört, wie das hier so abläuft, waren begeistert. Barkus Punk kam und sind hier getourt. Für die haben wir einen Teil der Tour mit organisiert, einen anderen Teil haben sie selbst gemacht. Ivanido kam aus Buenos Aires. Und so kamen halt viele, viele Bands. Und mit einigen haben wir halt auch Alben hier gemacht, zum Beispiel mit Dylan Lana und mit Ilana Morris, die wir dann halt auch unter unserem Label hier gemacht haben. Und ja, da kam natürlich jetzt dann vieles dazu. Nach diesen Alben und Konzerten und Touren ist halt diese Freundschaft auch unter den Bands, dieses Netzwerk immer enger geworden. Und wir haben uns rangetraut, mit Zona 84 gemeinsam letztendlich Festivals in Buenos Aires zu veranstalten. Das erste Festival, das No Border Festival 1 im Club W. Mit mehreren Bands und jetzt, ja, das zweite war dann schon im Uniclub in einer großen Location mit 500 Leuten, die da reinpassen. Auf dem haben dann sogar halt Kraftklub gespielt, die zu der Zeit in Argentinien auf Tour waren und das war natürlich ein Riesenerfolg. Und aus dieser No Borders Idee ist jetzt ja auch ein großes Projekt halt entstanden, dass wir Bands aus beiden Ländern, also Argentinien und Deutschland, die Chance geben, sich gegeneinander halt vorzustellen und gemeinsame Sampler rausgeben. Jetzt ist Volume 1 Anfang des Jahres vermarktet worden, teilweise auch mit Crowdfunding finanziert, so dass wir, sag ich mal, in Deutschland Geld eingesammelt haben, damit CDs halt kostenlos in Argentinien verteilt werden konnten davon. Weil in Argentinien natürlich aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrisen und jetzt halt mit Covid-19 liegt da alles am Boden, damit halt trotzdem Leute irgendwie mal an CDs kommen, die sie sonst nicht kriegen würden und die sich sonst auch nicht leisten können.
Markus, auch du hast uns Musik mitgebracht und deine erste Bandauswahl ist quasi dritte Wahl. Nee, Spaß beiseite. Warum hast du dich für dritte Wahl entschieden?
Das ist halt auch so eine Geschichte vom Butterfahrt-Festival. Auf dem Butterfahrt-Festival hat Zona 84 mit dritte Wahl oder vor dritte Wahl gespielt und dadurch natürlich auch dritte Wahl kennengelernt. Ich selbst kannte die Band schon ja, sehr lange, persönlich nicht so lange, aber halt auch schon, man hat sich mal getroffen, man hat mal nach Konzerten miteinander gesprochen, aber immer auf dieser Basis Fan-Band, ne? Also da weiß ich auch immer nicht, wer von der Band erinnert sich nachher wirklich an welches Gesicht, aber durch irgendwelche Zufälle haben sie mich wiedererkannt. Und ja, da kam es ja letztendlich Backstage, ja, letztendlich zu den ersten Verbindungen mit Dritte Wahl und haben wir dann im Vorfeld der nächsten Tour gemeinsam halt überlegt, eine Split-Single zu machen. Dritte Wahl ist halt sehr offen für solche Projekte. Die haben das ja auch in der Vergangenheit immer schon mal mit der einen oder anderen Band gemacht. Und das passte da halt gerade. Dritte Wahl hatte was zu veröffentlichen. Zona 84 hatte was zu veröffentlichen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist ja schon mal cool. Und cool wäre natürlich auch, wenn jede Band von der anderen Band noch einen Song nimmt. Und den halt letztendlich in der eigenen Sprache wiedergibt. Also keine Übersetzung wiedergibt, sondern irgendwas halt macht in Analogie zu irgendeinem Song. Und naja, da habe ich halt den Leuten von Dritte Wahl alle Alben zur Verfügung gestellt und es war wirklich innerhalb kürzester Zeit war dann letztendlich für Dritte Wahl klar, welchen Song sie nehmen. Haben dann letztendlich den Song von Rall genommen. Und es ist ein älterer Song gewesen von 284, hätte ich auch nie gedacht, dass sie den Song nehmen und haben daraus Der letzte Vorhang gemacht. Und das hören wir jetzt.
Ja, dritte Wahl auf der Scotty-EP ist es erschienen bei Dritte Wahl Records. 2017 kam es schon raus, Der letzte Vorhang. Wir hören rein.
Du suchst noch nach den Sinn und nach dem großen Zweck. Sitzt auf dem Sofa und dämmerst langsam weg. Schwert.at. Es ist okay, wenn ich jetzt gehe.
Ja, durchaus prominent auch besetzt, dieser Sampler. Das kann man an der Stelle auch einfach mal sagen. Also da ist irgendwie nicht nur... Ja, Hinz und Kunz und Code da drauf, da, ich glaube, sind ZSK unter anderem drauf, ich glaube auch Terrorgruppe, wenn ich es jetzt richtig so im Kopf habe, also das sind durchaus Punkbands mit Rang und Namen. Ich glaube auch 100 Kilohertz, die in der letzten Ausgabe Papala Punk übrigens zu Gast waren, haben es drauf geschafft, so schließen sich dann hier die Kreise.
Ja, die Idee war ja dahinter letztendlich, wir fragen mal bekanntere Bands, und fragen natürlich auch ganz, ganz viele unbekannte Bands. So hat halt jeder so eine Synergie. Die Bekannten werden natürlich auch bekannt in Argentinien. Ich sag mal, so dritte Wahl, gibt es sogar auf Facebook schon eine eigene Fangruppe mit irgendwie 200 Mitgliedern oder sowas. Also die haben auch da schon eine Fanbase in Argentinien. Klar, der deutsche Punk ist in Argentinien nicht unbekannt, muss man ganz klar sagen. Also die Toten Hosen haben eine riesige Fangemeinschaft in Argentinien. Und ich habe auch schon auf meinen ersten Reisen nach Argentinien halt von den Mimis CDs mit rübergenommen und dort an Freunde und Bekannte verteilt und halt immer ordentlich Werbung gemacht für Punkmusik aus Deutschland. Und das zieht in Argentinien halt sehr schnell Kreise. Also deutsche Punkmusik in Argentinien ist wirklich halt schon bekannt.
Ich möchte an der Stelle da einfach mal einhaken. Was glaubst du, woran das liegt? Ich meine, Argentinien ist so ein Stück weit auch immer mal Auswandererland aus Deutschland gewesen. Zum einen schon ja zu Zeiten, als da irgendwie noch Monarchie in Deutschland war, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind so Ex-Nazis, oder damals streichen wir das Ex, da sind Nazis nach Argentinien gegangen. Also es gibt so eine gewisse deutsche Geschichte, in Anführungsstrichen, auch in Argentinien. Glaubst du, dass das damit was zu tun hat oder ist das davon losgelöst und man findet einfach US-Skatepunk nicht so geil und deswegen hört man lieber deutschen Punk?
Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen mit rein. Ne? Natürlich war Argentinien immer schon ein Auswanderland für Deutsche, also auch halt schon zu Zeiten der Monarchie. Dann, sag ich mal, zur Nazi-Zeit. Am Anfang natürlich für die Leute, die von den Nazis in Deutschland unerwünscht waren und die dann aber halt ja nach Argentinien geflohen sind. Dann sind natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viele Nazis dahin geflohen. Und letztendlich dann auch, muss man sagen, sind natürlich auch Leute aus der DDR nach Argentinien geflohen. Also das war halt immer so ein Zufluchtsort, so dass man auch dort letztendlich sowas wie deutsche Clubs findet. Also Vereine, wo sich halt Deutschstämmige dann zusammenschließen und dann halt auch Deutsch sprechen. Es gibt auch deutsche Schulen in Argentinien und ein Teil ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen aus einer ähnlichen Geschichte, ne? Denn auch in Argentinien gab es halt Faschismus und Diktatur bis 1982. Auch halt in der Zeit, wo, sag ich mal, der Punk in Argentinien so angefangen hat. Und da ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen begründet, dass am Anfang gerade der Punk aus England es nicht immer ganz so einfach hat. Und aus Amerika ist es halt in Südamerika auch immer so ein bisschen manchmal schwierig. Also klar gibt es die ganz großen Punkbands, die auch manchmal in Südamerika touren. Aber aufgrund dieser finanziellen Geschichte, wo halt auch politisch häufig die USA für verantwortlich gemacht wurden für die ganzen Wirtschaftskrisen und Schuldenrückforderungen und den Staatsbankrott und so weiter, ist es halt vielleicht eine ganz angenehme Abwechslung, mal Punkmusik zu hören aus einem anderen Land, aus Europa. Und Europa sind ja auch die Wurzeln der Argentinier. Ne? Argentinier ist ja letztendlich, muss man sagen, so ein Vielvölkerstaat mit vielen, vielen italienischstämmigen, spanischstämmigen, aber halt auch deutschstämmigen Leuten, die dort dann halt friedlich miteinander wohnen. Und ja, einige sagen natürlich auch, dass selbst wenn sie halt kein Deutsch verstehen, sie den Klang der Sprache sehr mögen. Das sagen mehr Leute halt in Deutschland dann auch, wenn sie spanischsprachige Musik halt hören, dass sie zwar nichts verstehen, aber der Klang super ist, also der Sprachklang. Vielleicht ist das ein Grund, keine Ahnung. Also Es gibt sicherlich immer so viele Bereiche, ne? Und natürlich ist es so, viele der Fans dort der deutschen Punkmusik sind natürlich Fans der Toten Hosen. Die Toten Hosen spielen ja in Argentinien schon sehr, sehr lange, seit Anfang der 90er Jahre, haben da eine große Fanbase aufgebaut und da hat man natürlich auch schon so einen Zugang.
Wer hätte gedacht, dass der Klang der deutschen Sprache mal für irgendwas gut ist, denn meistens gilt er ja als relativ hart, aber womöglich ist es genau das, dass er dann zu Punk eben gut funktioniert.
Ja,
Man
genau,
weiß
es ist
es.
also wirklich, es ist eigentlich wirklich genau das. Also sie sagen halt, die deutsche Sprache klingt halt sehr hart, aber das passt halt zu den Rhythmen und gerade halt im Punk passt es halt dazu.
Ja, erklärt vielleicht auch die Faszination, warum Rammstein im Ausland so erfolgreich ist, weil eben genau diese Härte der Sprache zur Musik und zum Auftreten der Band passt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Menschenskinder, geht mir heute noch ein Licht auf. Wunderbar. Wir haben schon so ein paar Themen angerissen, unter anderem eben, dass es dann auch dieses Festival in Buenos Aires gab, dass es den Sampler gab, Hilfe. Lass uns noch mal so ein bisschen den Bogen zurück zu dieser Tour schlagen, die das Ganze ins Rollen brachte mit 284. Das ging ja durchaus auch ja, holprig los, würde ich sagen. Ich habe gelesen, dass da ja der Sprinter oder der Tourbus in Anführungsstrichen auf dem Weg zur Fähre nach Helgoland direkt erstmal liegen blieb. Und so dieses ganze Projekt womöglich einen sehr frühen, herben Rückschlag erlitten hätte.
Ja, also klar, das war gerade der Anfang, war sehr, sehr schwierig, holprig. Da stand man wirklich auf einer Prüfung, ne? Also es fing eigentlich an, dass wir kurz nach der Ankunft gesagt haben, naja, in Hamburg ist es halt so üblich, dass Bands ganz häufig in der Fußgängerzone spielen und einfach mal ein paar Taler machen. Und das ist eigentlich gar nicht so unüblich, dass sie in der Fußgängerzone damals zumindest sogar relativ viel Geld machen konnten. Also habe ich dann 284 mit einem Satz Akustikinstrumenten ausgestattet, die ich vorher besorgt hatte, und die in eine Fußgängerzone geschickt. Und naja, leider haben sie irgendwie nicht so einen richtigen Platz gefunden. Dann haben sie dann am Rathaus vom Brunnen gespielt. Da wurden sie auch so halbwegs in Ruhe gelassen, aber das ist keine Laufzone. Und naja, die Einnahmen waren so eher homöopathisch. Also das hat dann gerade mal für ein Bier gereicht für alle. Ja, die Band war happy. Ich hätte mir so ein bisschen mehr davon versprochen, auch gerade halt im Hinblick, dass wir halt auf der Tour den Hamburger Hafengeburtstag drin hatten und naja, dass man halt nochmal so ein bisschen richtig Promo macht und ordentlich da was ankommt. Aber es war halt ein bisschen schwierig. Naja, am nächsten Morgen soll es dann halt losgehen nach Helgoland. Haben wir uns dann getroffen. Alle waren wahnsinnig pünktlich. Ich glaube, wir sind morgens irgendwann um 5 oder sowas, wollten wir uns treffen am Hauptbahnhof, am Hostel und ich sie dann einsammeln. Und das ist halt schon ungewöhnlich für Argentinier, dass sie pünktlich sind. Meistens sagt man eine Uhrzeit und wenn man 20 Minuten später alle eingesammelt hat, ist man happy. Hier waren wirklich alle pünktlich, standen mit ihrem Gepäck und allem, was dazugehört, vor der Tür und alles ging los. Den Sprinter hatte ich ein paar Wochen vorher gekauft, der hatte neu TÜV, allen Pipapo, also war erstmal, ja, da auch schon 200, 300 Kilometer gefahren, also hatte ich gedacht, alles super. Alle eingepackt und dann sind wir losgefahren, Richtung Büsum. Ja, und kurz vor Itzehoe ging es dann los, es roch irgendwie komisch und dann ging die Motorwarnleuchte an und plötzlich sah ich Öl auf der Scheibe und dann sind wir gerade noch auf den Parkplatz Itzehoe Nord gekommen. Und dann ging es auch nicht mehr weiter. Und dann habe ich mal geguckt, vorsichtig, nachdem das alles so ein bisschen abgekühlt war, was denn da so passiert ist. Und dann habe ich, ja, letztendlich konnte ich die Kurbelwelle und die Pleuels sehen. Also war ein großes Loch im Motor. Und dann war klar, mit diesem Auto werden wir nicht mehr weiterfahren. Ja, dann hatte ich da 8 Leute und mich stehen mit Gepäck. Das ist ja, wenn man auf so ein Festival fährt, ist das ja einiges. Also klar hatte jeder nur so eine kleine Tasche persönlichen Sachen, aber wir hatten natürlich den ganzen Merch-Krams mit, wir hatten die Instrumente mit und das muss ja irgendwie, ja, musste dann irgendwie alles auf die Insel und ja, dann steht man da im Niemandsland. Nachdem wir dann uns berappelt hatten, habe ich dann angefangen, ja, Taxis anzurufen, ne? Weil das war so die einzige Idee, dass man halt mit dem Taxi weiterfährt, koste was es wolle. Weil das Problem ist ja, nach Helgoland gibt es nur eine Fähre am Tag hin und ansonsten, wenn man die halt nicht schafft, kann man nochmal rüberfliegen, wenn denn Flüge gehen. Das wird aber definitiv halt nicht billiger und man kann nicht das ganze Zeug mitnehmen, was wir mitnehmen hätten müssen. Ja, und dann habe ich erstmal festgestellt, dass morgens in Deutschland irgendwann zwischen, was weiß ich, was es damals da war, ob es da halt schon 7:15 war und 7:30, alle möglichen Taxis ausgebucht sind, weil die plötzlich Dialysefahrten haben und Kinder und Jugendliche in Schulen bringen und es war halt wahnsinnig schwierig. Und irgendwann hatten wir halt ein Taxi gefunden, Taxiunternehmerin, die kam dann auch an mit einem Auto, mit so einem kleinen Bus, irgend so einem Kia Kleinbus, Kia Neunsitzer. Und glücklicherweise muss man sagen, deswegen sage ich auch nicht, wie die Taxifahrerin heißt, hat die gesagt, das Problem erkannt und gesagt, gut, jetzt alle rein, alles rein, was wir reinkriegen, und dann los. Und dann haben wir halt ja, in diesem Neunsitzer nachher mit 10 Leuten gesessen und dem ganzen Tourgepäck halt für diesen Helgoland-Gig. Und dann ging es halt los und dann sind wir glücklicherweise noch pünktlich in Büsum angekommen und ja, ging auf die Fähre und dann auch gleich ab. Ja, und dann fielen erstmal alle möglichen Felsbrocken vom Herzen und dann war ich auch erstmal platt. Ne? Die ganze Zeit steht man halt unter Adrenalin, muss sehen, dass das irgendwie halt klappt und sich Gedanken machen, wie es denn auch weitergeht. Das Auto war kaputt. Also es war auch klar, dass das nicht repariert ist nach dem Gig auf Helgoland. Und ja, glücklicherweise, sag ich mal, war die Band halt auch für 2 Tage Helgoland eingeplant, so dass sie halt einen Tag spielen, einen Tag ein bisschen relaxen und halt Leute kennenlernen. Und dann war es dann so, dass ich nach dem Gig am ersten Tag auch schon wieder aufs Festland gefahren bin und dann ein neues Auto besorgt habe. Also das war halt wirklich in den Punkten, muss man auch ganz klar sagen, also die Band muss sich extrem beschissen auch gefühlt haben. Ich meine, da kommen sie nach Deutschland, irgendjemand organisiert was, packt die in den Bus und die freuen sich auf halt 2 Wochen Tour mit ganz vielen Konzerten und müssen früh aufstehen, haben eh kaum geschlafen die Nacht und dann plötzlich macht's Puff und man landet an so einem Rastplatz ja, zu ganz früher Morgenstunde in the middle of nowhere. Da sieht man, glaube ich, so die ganze Tour auch ganz schnell vorbeistreichen. Es gab nie Fragen oder Vorwürfe, auch in dieser Phase der Band, die irgendwie gesagt haben, ja scheiße, was hast du hier für ein Auto besorgt oder irgend sowas. Überhaupt nichts. Hat auch keiner gefragt, wie geht's weiter. Also es waren alle wirklich ja, wahnsinnig ruhig, also auch für Südamerikaner wahnsinnig ruhig und haben wirklich darauf vertraut, dass ich irgendwie eine Lösung finde, weil ich hatte ja auch bis dahin für alle Sachen, die sie an Fragen hatten, immer eine Lösung gefunden für alle kleinen Probleme dieser Welt in der Tourvorbereitung und sowas, was auftaucht, gab es halt immer Lösungen. Ja, und da stand ich dann plötzlich wirklich vor einer Aufgabe, wo ich auch nicht so ganz sicher war nach den ersten 5, 6 Absagen von Taxiunternehmern, ob es denn jetzt hier eine Lösung gibt. Und dass wir rechtzeitig halt auf der Insel sind, weil, weiß nicht, wer das Helgoland-Festival so ein bisschen kennt, weiß halt, dass die Bands reisen meistens halt für einen Tag an. Halt den Tag, an dem sie spielen und reisen dann am nächsten Tag wieder ab morgens. Und es hätte jetzt auch nicht so eine Möglichkeit gegeben, dass man irgendwie den Slot tauscht mit einer Band, die halt einen Tag später spielt oder 2 Tage später spielt. Das war halt gar nicht möglich. Man hat halt diese einmalige Chance. Und ja. Die wollte ich natürlich auch den Zona Jungs ermöglichen und wir hätten ja eh weggemusst von diesem Rastplatz, egal in welche Richtung. Und es hat dann glücklicherweise am Ende des Tages alles geklappt und ist aufgegangen und das war halt dann vielleicht auch so eine Fügung, die gesagt hat, ja, macht weiter, ihr seid auf dem richtigen Weg, keine Ahnung.
Ja, an dieser Stelle vielen Dank an die Taxifahrerin aus Itzehoe, die da mal 5 beziehungsweise eher 9 hat gerade sein lassen und ohne die das, du hast schon gesagt, alles überhaupt nicht möglich gewesen wäre und womöglich ein frühes und jähes Ende gefunden hätte. Wir wollen nochmal Musik hören. Wir haben jetzt viel über Zona 84 gesprochen, Markus. Müssen wir natürlich auch mal reinhören. Ich meine, diese Band ist ganz, ganz eng mit dem Label verwoben. Du hast das vorhin schon mal erzählt. Es gab diese Split-EP, diese Split-Single mit Dritte Wahl. Und Dritte Wahl haben einen Song genommen, der vielleicht der bekannteste oder zumindest einer der bekanntesten Dritte Wahl-Songs ist, den sie dann von der anderen Band adaptiert haben. Fliegen ist der Song, den sie sich ausgewählt haben. Und du hast vorhin erzählt, dass sie keine 1:1 Übersetzung genommen haben. Aber wenn der Song daran angelehnt ist, muss ja trotzdem irgendwie der Band erstmal klar sein, worum geht's in dem Lied eigentlich. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Hast du da den Übersetzer gemimt oder wie ist das Ganze abgelaufen?
Ja, genau. Also für Zona 84 habe ich den Übersetzer gemimt. Dritte Wahl selbst hatte im Umfeld jemanden, der entsprechend ausreichend Spanisch konnte und den das erzählt hat, worum es in diesem Lied geht. Und ja, klar war Fliegen, das war, sag mal, für Dritte Wahl ist es ein Song, der es ja ursprünglich eigentlich gar nicht auf dem Album schaffen sollte, dann es doch geschafft hat und wohl der bekannteste Dritte Wahl-Song ist. Und ja, nach wie vor halt, denke ich mal, auf jedem Konzert seinen Platz findet und ein genialer Song einfach auch ist und leider, leider in vielen Bereichen heute immer noch genauso brandaktuell ist wie zu der Zeit, wo er erschienen ist. Und ich war halt im Vorfeld mit Gieche, also erstmal, klar, die Band hatte gesehen, wie das Publikum auf diesen Song bei der Rock'n'Roll-Butterfahrt reagiert, wie lange das Publikum diesen Song quasi noch selbst nach dem Abtreten der Band von der Bühne feiert. Das war natürlich eine Wahnsinnsüberwältigung und Überraschung und das sind halt da Gefühle, die da schwingen, wo man sagt, boah, was ist das für ein Megasong. Ne? Das ist halt auch so, glaube ich, der Kernsong, der bei den Argentiniern nach diesem ersten Abend, wo sie überhaupt die Band gesehen haben, hängen geblieben ist. Ne? Was man am nächsten Morgen auch noch immer noch mitsummen konnte. Und klar, sie können kein Deutsch und konnten natürlich die anderen Lieder gar nicht so verstehen und kannten sie ja nun auch gar nicht. Aber Fliegen ist natürlich von der Melodie und diesem Erlebnis hängen geblieben. Und dadurch war natürlich zu diesem Song letztendlich auch schon der Bogen geschlagen. Und dann ging es ja immer darum, ich habe halt sehr viel übersetzt, worum es in den Liedern geht, ne, weil mir das auch immer wichtig ist, dass die Leute verstehen, worum geht es da eigentlich. Und ja, und das passte letztendlich. Ne? Also das passte halt auch zu den Situationen der Band, ne, wo ja, in Argentinien halt auch so viel Scheiße passiert, auf Deutsch gesagt. Ne? Und ja, und daraus ist dann letztendlich ein Song geworden. Ja, bisschen kürzer, bisschen schneller. Hören wir jetzt mal rein.
Ja, Alejarse heißt er auf Spanisch. Das heißt aber gar nicht fliegen, oder?
Nee, heißt es so nicht. Es ist halt da auch übertragen. Ne?
Okay, also wir hören die spanische Version von Fliegen, die zwar nicht Fliegen heißt, aber sicherlich nicht weniger catchy ist, von Zona 84, ebenfalls auf der Scotty EP bei Dritte Wahl Records 2017 erschienen. Alejarse heißt der Song und so klingt er.
Maldigo estar despierto, maldigo este país. Te va mal, te va bien, su futuro era esto. No quiero seguir, voy a ser por un día lo que nunca pude ser. Los veré alejarse, alejarse y nunca más volver.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Lass uns mal kurz so ein bisschen weggehen von den Tourgeschichten. Ich glaube, wir werden den Bogen dahin nochmal schlagen und darüber sprechen, was so ein Label eigentlich tut. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Da ist es zum einen bei dir, bei Pauli Punker Records, so, dass es nicht nur Label ist, sondern auch so viel Tourmanagement. Aber diese klassische Labelarbeit, wie genau muss ich mir die eigentlich vorstellen?
Na, ich weiß gar nicht, ob es die klassische Labelarbeit gibt, weil letztendlich hängt das immer von beiden Partnern ab, von der Firma, die sich halt Label nennt, und dem Künstler der Band oder halt dem Solokünstler, und da werden halt dann Sachen vereinbart. Bei großen Labels ist das vielleicht viel, viel professioneller, da kriegen auch die Bands womöglich schon Geld für die Produktion von Musik, auch vielleicht fürs Komponieren. Da macht man Verträge über zukünftige Alben und macht auch schon Vorab-Ausschüttungen, damit halt sich die Band oder der Künstler halt auch das Leben finanzieren kann. Das können wir natürlich als kleinste Unternehmen, sag ich mal, als One- oder Two-Man-Shop gar nicht bewerkstelligen. Da haben wir gar nicht die Ausstattung dafür, finanziell da so in die Vorleistungen zu gehen und die Künstler halt vorab zu bezahlen. Also arbeiten wir halt auch derzeit meistens mit Künstlern zusammen, die halt hauptberuflich eigentlich was anderes machen und derzeit die Musik ja, nebenbei machen als Hobby oder halt nebenberuflich machen. Also wir helfen den Bands halt teilweise bei der Produktion, also bei der Aufnahme der Songs, indem wir halt Studios vermitteln. Teilweise halt, ja, haben wir ein bisschen Einfluss auch auf die Musik, wobei wir da auch, oder ich halt besonders halt, da die Künstler schon in Ruhe lassen, ne, und da jetzt nicht sagen, ah, das klingt aber, was weiß ich, zu fad, oder das muss die Band schon selbst machen. Also die Band muss aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, aber das ist halt wieder von Label zu Label unterschiedlich, letztendlich mit dem Produzenten, den Aufnahmeleuten dort gemeinsam ihren Weg finden. Ne? Da möchte ich als Label eigentlich ungern reinsprechen. Aber es gibt halt Labels, die nehmen da auch schon Einfluss auf. Und wo wir dann sehr stark eingreifen, ist letztendlich in die wirkliche Produktion der Tonträger und in die Vermarktung. Ne? Also allem, was dazugehört zur Produktion, also die ganzen Registrierungen der Songs, ob das nun letztendlich über diesen ISRC-Code ist und zur GVL gemeldet wird, oder ob das bei einigen Künstlern dann halt die GEMA-Meldung ist. Das übernehmen wir natürlich für die Künstler und kümmern uns dann um die ganze Abwicklung der ganzen Produktion von physikalischen Tonträgern, CDs, Vinyls, Kassetten, aber halt letztendlich auch übernehmen diese ganze Uploaden in die digitale Welt, dass man halt nachher die Songs auf Spotify, Bandcamp und weiß der Geier was halt sich anhören kann. Na, jetzt sagt man ja, warum macht ihr das denn hier mit Spotify und Bandcamp oder sowas? Da bleibt ja für die Künstler oder auch fürs Label eigentlich gar nichts übrig. Das ist natürlich richtig, ne? Wenn man 0,0003 Cent kriegt, also fast schon 1000 Abspielungen braucht, damit man überhaupt einen Cent kriegt, dann macht das natürlich finanziell keinen Sinn. Aber wenn man es nicht macht, dann wird man halt auch nicht entdeckt von Leuten, die mal nach neuer Punkmusik oder neuen Bands in der Punkszene halt schauen. Und dann verkauft man eigentlich auch kaum physikalische Tonträger. Wenn man sich so die Bands halt anguckt, die auch gerade bei uns im Label sind, verkaufen die meisten halt immer noch auf deren Konzerte. Auf deren Konzerten die CDs, die Vinyls. Jetzt natürlich Sonar, klar, das ist schon, die sind in eine andere Liga, sag ich mal, nach den Touren hier in Deutschland aufgestiegen. Die verkaufen halt auch schon mal zwischen den Touren Tonträger. Ja, da geht halt schon ein bisschen was, aber so die meisten Bands müssen halt wirklich auftreten, um zu verkaufen. Einmal, damit sie natürlich die Musik bekannt machen, aber anders, klar, so wie ich das ja auch mache, man kauft sich halt nach dem Konzert, wenn man das die Performance gut fand oder sowas, kauft man sich halt eine CD oder ein T-Shirt oder irgendwas. Und ähnlich ist das mit den anderen Bands auf meinem Label halt auch.
Du hast schon gesagt, ihr seid dann auch an der Produktion beteiligt mitunter, beziehungsweise an der Vermittlung zu einem Studio und so weiter. Jetzt ist es ja nicht so, dass jedes Mal die Band unbedingt nach Deutschland fliegen kann. Ihr habt, wie gesagt, ja auch einige südamerikanische, argentinische Bands unter, oder du hast einige da unter Vertrag. Wie ist es denn, wenn die Bands da sagen, okay, wir haben da eigentlich schon mal was in Argentinien rausgebracht, wir würden das gerne nochmal in Deutschland rausbringen. Wird es dann nochmal irgendwie neu gemastert, oder kriegst du einfach nur letztlich die Dateien dann über den Teich geschickt und dann wird es nochmal ja, neu gepresst, dann eben unter deinem Label und nicht unter argentinischer Flagge?
Eigentlich ist es alles, was wir gepresst haben, ist neu gemastert worden, aber jetzt gar nicht unbedingt auf meine Intention hin, sondern weil die Bands irgendwie gesagt haben, naja, mit dem Equipment, was wir halt damals halt hatten, haben wir das Beste gemacht, aber das Equipment, ja, sag mal, die Generation im technischen Equipment ist natürlich wahnsinnig schnell und da gibt es heute ganz, ganz andere Möglichkeiten, die natürlich auch die Bands dann ausschöpfen möchten, damit dann halt auch der Tonträger noch mal besser sich anhört als das Original. Ja, und das führt natürlich dazu, dass wir wirklich dann halt auch qualitativ sehr hochwertige Tonträger auf den Markt bringen können. Einmal von der Soundqualität sehr hochwertig, aber na klar, heute auch mit den Methoden sehr hochwertig halt hergestellt. Ne? Im Vergleich jetzt, sag ich mal, zu CDs oder Kassetten, die vielleicht vor 10 Jahren hergestellt worden sind oder selbst vor 5 Jahren. Das sind da schon nochmal Sprünge drin in den Pressverfahren gewesen.
Was ich mich noch gefragt habe, als ich so ein bisschen durch euren Shop geklickt habe oder durch deinen Shop geklickt habe, ist, wie wird eigentlich die Entscheidung getroffen, wie genau das dann veröffentlicht wird? Du hast es eingangs erwähnt, das erste, was veröffentlicht wurde, war eine Kassette, einfach weil die Kosten relativ gering waren. Eine Kassette ist heute ja oftmals so ein Gimmick, das mit einem halben Augenzwinkern irgendwie mit rausgebracht wird, aber das ist nicht unbedingt der favorisierte Tonträger Nummer 1, alleine weil die Hälfte heutzutage kein Kassettendeck mehr hat. Ich glaube, die Hälfte ist fast noch untertrieben. Oftmals war es ja ganz, war es einfach so, dass CD das Medium Nummer 1 war. In den letzten Jahren wird immer mehr Vinyl gepresst. Wie entscheidest du das? Wie viele CDs gedruckt werden, wie viele CDs gebrannt werden, wie viele Schallplatten gepresst werden, ob überhaupt eine Schallplatte gepresst wird. Wie fällt da die Entscheidung?
Ja, das ist dann schon, sag ich mal, eine wirtschaftliche Entscheidung, die man gemeinsam mit der Band trifft. Natürlich, klar, auch basierend auf den Erfahrungen, die man gesammelt hat, ne, basierend auch auf dem Potenzial, wie man halt den Markt einschätzt. Wir haben halt das Problem, dass wir so oder so in einem ganz, ganz kleinen Marktsegment halt unterwegs sind. Argentinische Punkmusik in Deutschland zu vermarkten ist nicht so einfach, sie ist halt nicht so bekannt. Es gibt halt, sag ich mal, auch keine bekannten Vorreiterbands, wo man sagt, okay, die verkaufen halt, was weiß ich, was 5000 Tonträger oder 10.000 Tonträger, sondern man ist halt wirklich in diesem Nischenbereich und da muss man dann einfach schauen, was man halt finanziell stemmen kann, aber was wirtschaftlich auch noch Sinn macht. Ne? Na klar ist es so, letztens habe ich irgendwie mit einer Band gesprochen, die haben gesagt, naja, haben in der Vergangenheit halt immer so hunderte Auflagen gemacht von der CD und dann war halt die CD ausverkauft, dann war es halt so und dann haben sie halt weitergemacht, neues Album gemacht, wieder 100 aufgelegt und dann hatten sie natürlich ganz schnell die Kosten drin. Das kann man halt auch machen. Wir sind da eher den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, gut, wir machen mal so 500er Auflagen, auch weil die Erfahrung letztendlich so gezeigt hat, dass die Bands in ihren Heimatmärkten eine 500er Auflage sehr schnell verkaufen und haben wir gesagt, gut, selbst wenn es halt in Europa halt fünfmal so lange dauert, bis sie verkauft ist, rechnet sich das dann, ne? Weil natürlich kleine CD-Auflagen in der Produktion sehr, sehr teuer sind. Bei den Vinyls ist es genau ähnlich, ne? Da muss man halt schauen, habe ich überhaupt das Publikum. Ja, Vinyl ist mehr und mehr, sag ich mal, im Kommen oder das Medium, was man überhaupt verkauft. Bei der CD wird es halt auch immer schwieriger, CDs zu verkaufen, weil die Leute einfach auch da gar keine CDs mehr hören. Da erleben wir eigentlich immer wieder, dass es der Verkauf einer CD mindestens genauso schwierig ist wie der Verkauf von einem T-Shirt. Ne? Dass also die Leute gehen halt zum Konzert, weil sie die Musik gut finden, irgendwo mal was gehört haben davon. Und am Ende des Tages möchten sie eher so ein Souvenir mitnehmen und überlegen dann halt, was sie mitnehmen. Und preislich macht das ja auch immer keinen großen Unterschied, ob ich nur eine CD nehme oder ein T-Shirt oder halt eine Vinyl. Das sind 2, 3, 4, 5 Euro. Und da erleben wir eigentlich immer mehr, dass sogar mehr Leute ein T-Shirt kaufen als eine CD kaufen, weil natürlich klar diese digitalen Themen, also wie Spotify und Co., auch in der Punkmusik Einzug erhalten haben. Also die Entscheidung ist wirklich immer individuell. Natürlich haben wir auch immer geguckt, was ist denn der typische Ja, Fan oder was der typische Konzertbesucher, den wir letztendlich dort vermuten. Ich muss aber auch sagen, dass wir halt ausreichend häufig auch falsch lagen. Wir haben mal für den Lana, der auf einer Sonderveranstaltung vom FC St. Pauli gespielt hat, haben wir gesagt, gut, dann hat er einen St. Pauli-Song gemacht, extra auch für diese Veranstaltung. Das sind alles, war so eine Generation 50 plus. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich so typisch, was wir so von den anderen Bands her kennen. Ein Klientel, was Vinyl liebt. Haben wir also eine Single auf Vinyl gemacht und von der Single haben wir auf dem Event nahezu gar keine verkauft. Ne? Danach gingen noch so ein paar, aber das war eigentlich so ein Reinfall, wo ich noch dachte, habe ich da mit meinen 200 Singles, die wir da gemacht haben, zu kurz gegriffen, weil das so eine Veranstaltung war mit 1000 Leuten. Und da dachte man halt wirklich, naja, gerade St. Pauli-Fans sind halt häufig Leute, die alles Mögliche kaufen, wo irgendwas mit dem Verein oder zu tun hat, als Sammlerstücke. Und dann, wenn man dann halt so eine limitierte Geschichte hat, dann wird das halt gehen. Ging hier komplett halt in die Hose. Haben wir noch im Keller stehen. Und ja, so ist das halt. Ne? Manchmal greift man halt ins Klo, manchmal geht es ganz gut auf. Und da muss ich halt sagen, so zum Beispiel von dieser Kassette, Ninios Atomicos, hatten wir, glaube ich, 100 Stück gemacht. Da sind wirklich nur noch so 10 oder sowas da. Das ist eigentlich schon ganz gut gegangen. Und halt auch einige ja, CD-Veröffentlichungen, die sind relativ ausverkauft. Na klar muss das auch wachsen. Ne? Ich sag mal so, die ersten Pressungen, die wir gemacht haben von Bands, da waren die Bands nicht so bekannt. Und da hat man nicht so viel verkauft. Und wenn eine Band natürlich wie 284 dann auch relativ aktiv ist und in der Zwischenzeit halt mehrere Alben rausgebracht haben, dann ist es halt auch so, dass auf den Konzerten oder im Shop die Leute häufig das neueste Album kaufen, nicht aber unbedingt ältere Alben, ne, weil sie einfach das Aktuelle hören möchten. Und ja, dadurch hat man natürlich noch so ein paar ältere Sachen da auch stehen. Aber wir haben halt auch Sachen, manchmal gibt es Monate, da verkaufen wir plötzlich von irgendeinem alten Album, weil, keine Ahnung, das irgendwo vorgestellt worden ist, was wir manchmal gar nicht mitkriegen, plötzlich 10, 20 Exemplare und ja, von neuen Sachen gar nichts. Also so kann man das eigentlich gar nicht so wirklich, oder ich noch nicht vorhersagen, leider. Aus ökonomischer Sicht leider und natürlich bleibt es einfach spannend, aber ja, so ein Label hat man in der Größe natürlich nicht, um das große Geld zu machen. Das funktioniert leider nicht.
Also, wer Markus Keller etwas entrümpeln möchte, klickt auf den Shop bei pauli-punker.com und guckt mal, ob es da die Single von Dylan Lana noch gibt und leert den
Ja,
Keller
genau.
etwas aus.
Ja, wir haben auch einige CDs jetzt einfach mal runtergesetzt auf 5 € oder sowas, auch damit, um die Künstler, sag ich mal, bekannter zu machen. Ne, typische Künstler, die halt in der Vergangenheit ihre CDs auf Tour verkauft haben und dann halt die ganzen, ja, sag ich mal, Reste sind natürlich hier eingelagert worden, auch meistens halt in der Intention, dass die nochmal auf Tour kommen. Ne, aber jetzt gerade aus Argentinien und geht halt gar nichts. Also schon vor Covid-19 war es halt extrem schwierig. Die Inflation ist bei 50% gewesen in 2019. Also die können sich das gar nicht mehr leisten, halt über den Teich zu fliegen, häufig. Ne? Die Flüge müssen sie halt in Dollar bezahlen, nicht in der nationalen Währung, also nicht im Peso. Und im Januar 2019 ja, hat so ein Flug halt, der kostet immer 1000 Dollar. Nur das waren im Januar oder war im Dezember 2019 doppelt so viel, wie das mal im Januar gewesen ist. Also sie mussten, sag ich mal, doppelt so lange arbeiten dafür. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig und deswegen ist es, ja, kommen eigentlich kaum noch argentinische Bands nach Deutschland. Also jetzt mit Covid-19 ist es natürlich noch schwieriger. Das wird auch noch lange, lange dauern, weil der internationale Flugverkehr in Argentinien noch komplett verboten ist. Die sind immer noch auf dem ansteigenden Ast und da wird also noch über eher 6, 8 Monate gar nichts gehen. Ne? Gut, wir müssen auch gucken, wie sich das in Deutschland dann entwickelt, inwieweit dann halt Bands hier rüberkommen können für Touren. Wir hoffen mal, dass das wieder möglich sein wird. Wir planen auch für 284 wieder eine Tour nächsten Mai, gerade Anfang Mai. Ja, wir merken aber letztendlich, dass es extrem schwierig ist, jetzt in diese Planung einzusteigen, weil keiner weiß, kann man dann letztendlich einen Club öffnen, ne, und existieren diese Clubs überhaupt dann noch, ne, oder schaffen die es gar nicht mehr, die nächsten 8 Monate zu überleben, was ja schade wäre, ne?
Ja, dieses Dilemma, das ist uns, glaube ich, allen sehr bewusst. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, ich glaube, vielleicht auch nur zweckoptimistisch oder auch zwangsoptimistisch so manche Bands sind, wenn sie Touren aktuell bekannt geben. Da ist, glaube ich, die Angst bei uns allen da, dass der ein oder andere von uns heißgeliebte Schuppen Anfang nächsten Jahres womöglich gar nicht mehr da ist, wo dann Konzerte hätte stattfinden sollen. Markus, wir haben darüber gesprochen, dass auch deutsche Bands mittlerweile ein Zuhause auf deinem Label gefunden haben. Und so kam unser Kontakt eigentlich auch zustande. Du hattest mich gefragt, willst du nicht was über Nix da machen? Die haben ein Album rausgebracht, Zuckerbrot und Weizenbier heißt das, das bei euch erschienen ist. Und habe ich gesagt, ja, höre ich mir an. Und dann kam so ein bisschen raus. Das ist in Summe einfach ein bisschen zu wenig, um ganzen Podcast zu füllen. Und da haben wir dann miteinander gesprochen. Aber wir wollen die Band natürlich trotzdem unterbringen, weil sie ja nicht weniger hörenswert deswegen ist, nur weil ich nicht genug Fragen zu stellen habe. Du hast mir ein Lied geschickt, Möwen heißt es. Erzähl uns einfach noch zwei, drei Sätze dazu.
Ja, letztendlich, klar, mit der Band zusammen haben wir dieses Album Zuckerbrot und Weizenbier auf den Markt gebracht. Erste Single-Auskopplung war dann schon auf dem No Borders-Sampler drauf. Möwen ist eigentlich so mein Lieblingslied. Einmal mag ich diesen Ansatz der Querflöte wahnsinnig gerne in den Punk-Stücken, die dann noch letztendlich auch nochmal so das Tempo vorgibt und das auch nochmal richtig pusht. Gefällt mir halt sehr gut, ist auch aus meiner Sicht so ein bisschen was Innovatives, ein bisschen was anderes oder ein Abgrenzungsmerkmal im Vergleich zu anderen Bands im Deutschpunk. Und naja, ist einfach auch einer meiner Lieblingssongs aus diesem Album. Warum Möwen und jetzt nicht Solidarität oder sowas? Es gibt natürlich viele tolle Stücke auf diesem Album. Viele dieser Stücke sind halt auch schon auf anderen Samplern zu hören. Möwen finde ich halt persönlich sehr toll und ist halt derzeit noch nicht auf anderen Samplern, nur auf dem Album vertreten. Und da hören wir jetzt mal Möwen.
Genau, auch bei Pauli Punker Records erschienen. Ich habe es schon gesagt, Zuckerbrot und Weizenbier heißt es. Nix da ist die Band. Wir hören rein und so klingt das Ganze.
Lass uns fliehen, weit, weit, weit weg von hier. Mit den Möwen um die Welt. Denn hier oben sind wir beide wirklich frei. Und wir tun, was uns gefällt. Lass uns fliehen, beide weit, weit weg von hier. Mit den Möwen um die Welt. Denn hier oben sind wir beide wirklich frei. Und wir tun, was uns gefällt.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Du hast gesagt, nächstes Jahr, ich drücke die Daumen, dass die 284-Tour, die ja eigentlich dieses Jahr stattfinden sollte, dann nachgeholt werden kann. Und wenn es mit ausländischen Bands nicht klappt, dann müssen es die Heimischen rocken. Lass uns nochmal den Bogen dahin schlagen. Wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ursprünglich waren vor allem argentinische Bands bei dir, bei euch zu Hause. Mittlerweile ist es nicht mehr ausschließlich so. Wie kam es dann, dass letztlich Pauli Punker Records auch so ein bisschen das Zuhause für deutsche Bands werden konnte oder wurde?
Ja, eigentlich ist das so ein Resultat aus dem No-Border-Projekt, ne? Das war nie geplant, weil letztendlich haben wir ja, oder habe ich bei Pauli Punker Records immer so gedacht, wir bieten halt diesen One-Stop-Shop für ausländische Bands an, halt von der Plattenveröffentlichung, Vermarktung bis halt Tourplanung und halt die Betreuung, PR und sowas alles. Und gerade halt, weil viele ausländische Bands gar nicht wissen, wie das in Deutschland halt funktioniert, worauf man achten muss, wen man dann womöglich ansprechen kann. Das ist halt aus dem Ausland immer relativ schwierig, alles zu organisieren. Wo kriege ich meine Backline her, und meine Instrumente und wo kriege ich halt einen Mietwagen? Und da haben wir gedacht, gut, wir bieten dieses Paket an. Das ist eigentlich bei inländischen Bands ja eigentlich im Normalfall gar nicht vermarktbar, ne? Weil natürlich die inländischen Bands alle aus der Szene kommen. Die wissen eigentlich mehr oder weniger, wie der Hase läuft und kennen alle Leute in der Szene, die ihnen weiterhelfen können. Und da haben wir eigentlich immer gar nicht den Vorteil gesehen, mit deutschen Bands dort zusammenzuarbeiten oder den Vorteil für die Band gesehen, mit uns zusammenzuarbeiten. Durch das No Borders Projekt ist das jetzt ein bisschen anders geworden. Da arbeiten wir natürlich gerade über die Sampler mit unterschiedlichen deutschen Bands zusammen und ja, kennen einander. Und da kam es halt auch dazu, dass wir ja mit Nixter besser kennengelernt haben und dann natürlich viele Fragen kamen, weil Nixter sich gerade ja, sag mal, umgebaut hat. Ehemalige Schlagzeuger ist jetzt der Sänger, der Sänger der ehemaligen oder von der frühen Nixter Band ist halt ausgeschieden. Und na, da waren halt viele Sachen unklar, welche Wege gehe ich wie. Und da gab es halt immer einen engen Austausch und da haben sie gesagt, weißt du was, wollen wir nicht die nächste Platte einfach gemeinsam machen? Macht das nicht auch für dich Sinn? Und ja, da habe ich halt kurz überlegt und gesagt, jo, machen wir. Und dann ging es halt los. Klar haben wir uns auch da Zeit genommen, mehrere Tage mal zusammengesessen mit einzelnen Leuten der Band, haben mal besprochen, wo soll denn überhaupt die Reise hingehen, was stellt sich eine Band vor vom Label, was kann ich überhaupt als Label leisten, ne? Wann bin ich überhaupt das richtige Label? Denn wenn man das halt am Anfang nicht macht, dann gibt es halt nur Enttäuschung, ne? Entweder auf der Seite der Band oder auf der Seite des Labels. Sowas muss dann halt schon passen, ne? Gerade halt in so diesen Bereichen der Punkmusik, wo jetzt auch nicht das große Geld über den Tisch geht, ne? Das ist ja, ich will nicht sagen Idealismus, aber da gehört schon viel Idealismus dazu, damit man solche Sachen halt überhaupt macht. Na, ja. Und dann sind natürlich immer noch andere Bands dazugekommen, die mich gefragt haben, ja, kannst du nicht die Vermarktung von unserer CD machen? Ne? Wie De Ramönsche waren auch auf dem No Borders Sampler, haben dann gesagt, Mensch, wir haben keine Online-Präsenz, mach doch für uns die Online-Präsenz. Flaschenkinder aus Monheim, geniale Band im Übrigen. War das Gleiche, dass sie gesagt haben, ja, man kann unsere CDs eigentlich nur bei uns auf den Konzerten kaufen. Willst du das nicht mal bei dir in den Shop stellen? Und ja, das Leuten anbieten, ne? Und ja, ermöglicht damit letztendlich den Bands auch eine Präsenz.
Ist da von deiner Seite die Intention gegeben, dass sich das auch noch ja stärker ausbaut, dass da mehr Bands ja letztlich zumindest die Vermarktung über euch laufen lassen oder sagst du, nee, das ist eigentlich auch gar nicht das, wo ich mit dem Label hin möchte?
Das ist eine schwierige Frage, die stelle ich mir eigentlich jeden Morgen. Natürlich ist diese Arbeit schon sehr intensiv, ne? Und dafür, dass sie halt in der Freizeit abläuft, nimmt sie schon einen großen Teil des Tages ein. Das macht aber halt auch wahnsinnig Spaß. Also ich würde das Ganze nicht machen, wenn ich nicht diesen Spaß hätte. Wann ist denn dieser Spaß vorbei? Und da muss man halt diesen Grat finden. Also zurzeit würde ich sagen, ja, ich habe noch Ressourcen für andere Bands. Ich muss das aber eintakten. Was ich halt nicht machen möchte oder auch nicht machen kann, nicht leisten kann, ist halt zu viele Bands zu betreuen, die womöglich zu ähnlicher Zeit touren oder zur gleichen Zeit Alben veröffentlichen. Ja, das kann ich einfach von dem Apparat, den ich halt zur Verfügung stellen kann, derzeit nicht leisten. Dann müsste ich halt definitiv halt expandieren, also auch sprich Leute einstellen. Und dann kommen wir halt in wirtschaftliche Abhängigkeiten, die man erfüllen muss. Und das muss dann letztendlich irgendwo finanzierbar sein. Und das wird sicherlich dann noch dauern. Also ja, ich bin offen für Bands, also Punkbands. Definitiv nichts außer Grauzone oder Rechtsrock oder Deutschrock oder irgend sowas will ich gar nichts mit zu tun haben. Finde ich auch persönlich alles scheiße. Da mache ich definitiv nichts, sondern ich suche halt wirklich Punkbands und das muss halt auch zwischenmenschlich passen. Ne? Man muss sich halt auch mal sagen können, was man blöd findet, ohne dass man aufeinander dann halt tagelang, wochenlang sauer ist oder schlecht übereinander redet. Es muss halt einfach ein gewisses professionelles Maß an der Zusammenarbeit geben. Und ja, da bin ich offen für. Man muss dann halt gucken, von den Veröffentlichungen muss das halt alles so zueinander passen, dass man ja, so eine, sagen wir mal, fast so eine Gleichverteilung übers Jahr wäre natürlich ideal. Was ich jetzt halt so merke, ist nach ja, fast 6 Monaten Corona-Zeit sind jetzt viele Bands mit Material und Album nahezu fertig und klopfen an. Da kann ich natürlich derzeit nicht so viel leisten. Da muss man einfach sagen, weil wir haben jetzt halt das nächste Album Zuckerbrot und Weizenbier im Mai auf den Markt gebracht, sind jetzt halt noch in dieser Promo-Phase drin, weil natürlich auch die Tour jetzt fehlt. Bereiten jetzt die Promotion schon vor für das neue Zona 84 Album, was irgendwann im November kommen wird, Bombas and Stereo, und arbeiten an dem No Border Sampler Volume 2. Das sind so diese Kernprojekte, sage ich mal, für dieses Jahr, aber so Anfang nächsten Jahres würde halt noch eine Veröffentlichung reinpassen von einer anderen Band.
Ja, also wenn ihr nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr womöglich eine Albumveröffentlichung plant und noch nicht wisst, wie ihr das handhaben wollt, dann info@pauli-punker.com und Markus schaut sich das dann vielleicht an. Ich habe noch so zwei, drei eher persönliche Fragen, die jetzt nicht mehr so direkt damit mit dem Label oder doch schon irgendwie damit zu tun haben. Die erste bezieht sich nochmal auf dieses ganze Tourgeschehen. Du warst jetzt da ein paar Mal mit den argentinischen Jungs unterwegs. Du hast auch schon eine Geschichte davon erzählt, die ja doch eher ja, spektakulär war. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte aus diesen Tourbetreuungstagen, aus diesen Touraufenthalten der Bands aus Argentinien?
Ja, eigentlich ist das sicherlich die Geschichte. Ne? Und wenn man so eine Geschichte erlebt hat, dann gibt es auch wenig andere Sachen, die das toppen können. Natürlich ist es immer wieder toll. Also ich kann die Touren persönlich ja nur sehr limitiert begleiten. Mache also wirklich hier so ein Paket fertig, mit dem die Bands eigenständig touren können und besuche dann halt ja, so stichpunktartig Konzerte, wo es dann halt gerade passt und wann es gerade passt, weil wie gesagt, ich verdiene ja damit nicht mein Geld, sondern muss halt noch ja, mich anders der Sklaverei ausbeuten lassen. Und da ist es nicht möglich, so ganze Touren zu begleiten. Aber natürlich ist es einfach so, dass das Publikum auf den Konzerten, und das ist fast auch egal, welche Band, oder es ist egal, welche Band, die Dankbarkeit, gerade bei den ausländischen Bands, dass man sich, dass es halt irgendjemand gibt, der sich darum kümmert, dass solche Bands nach Deutschland kommen können und hier auftreten können. Das ist das, was mir halt häufig entgegengebracht wird, und das ist jedes Mal natürlich ja einfach genial. Ne? Also das ist vielleicht auch der Grund dann, warum man das immer noch macht. Ne? Die Frage hat es ja schon eingangs gestellt: Ist das womöglich dann halt so ein ja, so ein One-Hit-Wonder, wo man halt nur einmal was macht und was dann versandet oder so? Und der Grund, warum es das vielleicht nicht ist, ist genau so diese Dankbarkeit, die man inzwischen auch aus so einer festen Fangemeinde schöpfen kann. Ne? Also wir haben Ende letzten Jahres den Pauli Punker Vinyl Club gegründet, wo ich gesagt habe, gut, wir machen mal einen Club, wo man ähnlich wie früher in so einem Buchclub oder sowas für einen gewissen Mitgliedsbeitrag alle Vinyl-Veröffentlichungen des Labels für einen Fixpreis erhält. Ja, damit geht natürlich das Mitglied ins Risiko, dass wir womöglich gar keine Veröffentlichung machen. Wir haben aber womöglich als Label den Vorteil, dass wir so eine Mindestabnahme garantiert haben und auch eine Vorfinanzierung dort letztendlich dargestellt haben. Und das ist natürlich jetzt eine ganz angenehme Sache, dass ich halt eine gewisse Anzahl an Leuten habe, die so ein Blind Package bestellt haben und sagen, das, was du machst, finde ich so toll, dass ich dir vertraue, dass du nur gute Sachen rausbringst. Und ich glaube, dass wir das auch dieses Jahr ganz gut erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Das geht ja auch noch bis zum 31.12. Also noch mindestens eine Vinyl-Ausgabe kommt dazu, dass die Mitglieder alle happy sind. Und da müssen wir mal mit einigen Mitgliedern drüber sprechen, ob wir das auch nochmal verlängern. Es sind halt immer auch extrem limitierte Versionen, ne, Editionen, die anders sind als die anderen Vinyl-Editionen, die wir auf den Markt bringen. Und daran liegt natürlich auch der Reiz, ne, dann irgendwie eine Vinyl von 30 zu haben in dieser Ausführung.
Das scheint so ein Hamburger Ding zu sein. Ich glaube, das Grand Hotel Van Cleef macht was Ähnliches.
Ja, genau. Grand Hotel von Kleef macht was Ähnliches. Genau. Also ja, es gibt natürlich einige Labels inzwischen, die sowas dann halt anbieten. Ne? Das ist ja, sind wir ja nun auch nicht einzigartig und das ist natürlich auch keine Nacht gewesen oder sowas, wo eine Sternschnuppe aufgegangen ist und ich dann die Idee hatte, Mensch, mach doch mal so einen Vinyl Club auf. Es ist ja auch nicht das Allheilmittel. Ne? Also wir haben da halt jetzt 30 Mitglieder und ja, es macht natürlich auch Spaß und das ist so auch ein bisschen befriedigt, das vielleicht auch so meine Geschichte, dass ich auch so spezielle Sachen mal machen möchte. Na, ich möchte halt nicht nur gucken, was ist denn jetzt hier die möglichst günstigste Art und Weise, halt eine Vinylplatte zu machen, sondern man möchte auch mal so ein bisschen spielen. Ne? Man möchte auch mal farbige Sachen bringen oder bedruckte Inlays bringen und sowas alles und Sachen ausprobieren, ne? Und Sachen halt speziell auch machen, die man dann aber von der Kostenseite halt auch stemmen kann. Ne? Wenn man halt so eine Gesamtauflage macht mit, was weiß ich was, Dicrym-Vinyl oder halt bedruckten Inlays, dann ist das schon wieder relativ teuer und dann muss man auch eine Garantie haben, dass man dazu die Gesamtauflage dann auch verkauft, was halt in diesem Bereich ja schon eher mal 5, 6 Jahre dauern kann. Das sind natürlich dann andere finanzielle Risiken. Und daher ist das schon eine gute Geschichte mit so einem Club im Hintergrund, wo wir also auch, es sind auch gar keine Verpflichtungen da. Ne? Also wer einmal Clubmitglied ist, wird quasi zum Jahresende auch wieder rausgeschmissen und muss dann halt am nächsten, zum nächsten Jahr wieder neu entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Also das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, du bist auf Ewigkeiten gebunden und wenn du kündigst, musst du noch 5 Jahre weiter Mitglied sein oder irgend sowas. Nee, nee, das ist eigentlich schon ein Jahrespaket.
Du hast es schon angesprochen gerade eben und das kam auch, glaube ich, jetzt so in der letzten Stunde ein paar Mal durch. Das Ganze ist natürlich mit einem finanziellen Risiko verbunden, das glaube ich nicht so klein ist. Und wenn ich so mir das einfach vorstelle, ich würde da heute zu meiner Freundin hingehen und sagen, hier, da gibt es so eine Band, die finde ich gut, weißt du, habe ich erzählt und so weiter. Ich mache da jetzt ein Label und da glaube ich, würde sie bei aller Liebe mir doch gewaltig die Leviten lesen. Und auch wenn ich das Freunden erzählen würde, wäre, ich vermute, zu 95% großes Unverständnis da. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Womöglich ist dein soziales Umfeld einfach anders als meins. Aber das ist ja jetzt nichts, was man mal eben aus dem Handgelenk schüttelt. Und da muss man ein bisschen positiv bekloppt sein und viel Idealismus steckt da drin. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall gehört. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wie hat dein Umfeld darauf reagiert und gab es bei dir zwischendrin irgendwann mal den Punkt, wo du gesagt hast, boah, nee, also ich mache das so gerne und ich will das auch wirklich am Leben erhalten, aber ich glaube, das trägt sich hinten und vorne so wenig, dass ich das einfach nicht durchziehen kann.
Naja, der erste Punkt trifft definitiv zu, positiv bekloppt. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch das, was das Umfeld so oder so schon weiß. Und naja, dadurch war es im Umfeld, war das für viele eigentlich eher so, sag ich mal, so ein ja, logischer Schritt. Ne? Waren die Leute jetzt nicht unbedingt jetzt überrascht. Ne? Also ich meine, wer zu den Toten Hosen nach Argentinien fliegt, um sie dort zu sehen, der muss schon tierisch bekloppt sein. Wer dann am Ende des Tages sogar mehr Konzerte von Toten Hosen in Argentinien gesehen hat als in seinem Leben in Deutschland, der ist halt definitiv bekloppt. Da hat das die Leute gar nicht so komplett überrascht. Und viele Leute, klar, haben ihr Hobby, Ich darf jetzt aus steuerlichen Gründen nicht sagen, dass das natürlich mein Hobby ist. Also ich habe da natürlich eine Gewinnerzielungsabsicht, liebes Finanzamt. Aber das gehört natürlich klar viel Enthusiasmus zu. Ne? Ich sag mal, andere Leute kaufen sich halt irgendwie Sachen für ihre Modelleisenbahn oder für ihr Motorrad. Bei mir ist es halt so, ich investiere dann ins Label. Auch natürlich in der Hoffnung, dass sich irgendwann diese ganze Thematik trägt und irgendwann halt auch wirklich mal Gewinn abwirft. Ne? Und ja, und ich glaube aber auch, dass das, klar, es wird noch sicherlich ein, zwei Jahre dauern, aber wenn ich mir das halt so anschaue, man ist da schon, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg, dass, sag ich mal, so diese erforderlichen Zuschüsse vom privaten Geld immer geringer werden. Ne? Leider sind wir halt auch noch nicht so groß, dass diese ganzen staatlichen Förderpakete, die es halt so gibt, Labelförderung oder Kulturförderung oder sowas, für uns passen, weil da muss man halt ja, bestimmte Mindestgrenzen in den Projekten haben. Das passt noch nicht. Aber vielleicht ist das ja mal so, dass es in 3 oder 5 Jahren dann passt und wir auch mal Projekte halt haben, die so ein Haushaltsvolumen von 10.000 Euro haben und dann auch förderwürdig sind. Derzeit ist es halt so, wir sind da eher in diesen Kleinstbereichen, wo man halt mal 500 CDs macht und mal halt 200, 300 Vinyls. Und ja, das ist für uns viel Geld, ne? Gar keine Frage, auch besonders halt für mich viel Geld, weil ich das ja erstmal aufbringen muss, bis es dann halt über die Vermarktung zurückfließt. Aber da bin ich halt auch positiv. Also sobald die Bands wieder touren können, gibt es da letztendlich auch definitiv halt ja ein Payback, ne? Zumindest der Produktionskosten. Also das passt dann schon. Denke ich mal, hoffe ich mal. Hängt natürlich immer davon ab, wie sich das alles weiterentwickelt. Auch natürlich merke ich schon, ich habe da auch schon mit anderen Musikversandshäusern gesprochen, merkt man einfach natürlich 6 Monate Kurzarbeit beim Großteil der Bevölkerung, dass einfach weniger Geld für solche zusätzlichen Erfreunisse vorhanden ist. Und das ist halt schon, auch die Einnahmen natürlich darunter leiden. Klar, keine Frage. Aber auch da hoffe ich halt, dass es dann irgendwann nächstes Jahr im Mai, wenn Zona wieder auf Tour kommt, der Drops gelutscht ist, die Leute wieder 1, 2 Monate, 3 Monate wieder normal gearbeitet haben und dann auch das ein oder andere T-Shirt oder CD oder Vinyl halt kaufen, damit wir am Ende des Tages auch unser Dasein finanzieren können.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wenn es den Podcast in 3 bis 5 Jahren noch gibt, das Label in 3 bis 5 Jahren noch gibt, können wir ja noch mal gucken, wo die Reise dann hingegangen ist. Ich bin auf jeden Fall um einiges schlauer, was so ein Kleinstlabel zumindest in deinem Fall jetzt tut und ich finde die Geschichte, wie es zustande gekommen ist, immer noch ganz großartig. Lass uns zum Abschluss auf jeden Fall noch mal ein wenig Musik hören und Zona 84 haben, du hast es gesagt, ja, demnächst ein neues Album. Sie haben von paar ja, Wochen, ich glaube letztes Jahr sogar schon, nochmal eine Single rausgebracht. Da ist ja das Lied Parte de Mi drauf. Erzähl uns einfach nochmal 2, 3 Sätze dazu.
Ja, Anfang des Jahres haben wir die, oder Ende letzten Jahres haben wir genau die Single-Veröffentlichung eingeleitet. Dann gab es Anfang des Jahres die Single als Vinyl, auch halt für die Mitglieder im Pauli Punker Vinyl Club. Parte de Mi ist die erste Auskopplung gewesen vom neuen Album Bombas en Stereo und ja, verarbeitet, glaube ich, im Wesentlichen die Erlebnisse, die Zona 84 auf dieser ersten Tour gehabt haben. Ne? Diese Ankunft in Hamburg, natürlich war man auch den ersten Abend schon auf der Reeperbahn. Sie haben ja später in der Tour, in der ersten Tour auch im Clochard gespielt, den es jetzt nicht mehr gibt. Und haben dort ein Konzert gegeben und ja, das haben sie halt verarbeitet. Natürlich auch das ganze Umfeld zum FC St. Pauli, ne? Weil ich die Leute auch halt im Jolly Day Inn untergebracht habe, direkt gegenüber vom Millerntor-Stadion, was dem Ballkultverein gehört, der auch das Jolly Rogers betreibt. Also alles sehr, sehr vereinsnah und sie dort auch diesen Spirit ja mitbekommen haben, wofür halt auch der FC St. Pauli steht. Und viele wussten das auch vorher schon, weil es alles Fußballfans sind. Wir waren auch mit einigen Leuten im Stadion, haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder ja, wenn Leute mal so zu Besuch waren, waren wir und haben uns halt Spiele angeschaut, waren auf Partys und Konzerten und weiß der Geier was alles. Und das verarbeiten sie dort halt so, dieses Gefühl auf St. Pauli, in Pate de Mi halt. Pate de Mi heißt ein Teil von mir. Definitiv ist es halt für die Bandmitglieder, ist St. Pauli ein Teil der Band geworden, der Herzen. Sie haben danach auch ja, bei den argentinischen St. Pauli Fanclubs gespielt. Es gibt sowohl in Rosario einen Fanclub vom FC St. Paulo, Pauli, also Porto Rosario heißt der, und dann gibt es Piratas del Sur, der bekanntere St. Pauli Fanclub aus Buenos Aires, und da haben sie bei beiden auf Veranstaltungen gespielt. Gibt es natürlich wirklich eine große Verbundenheit. Und klar, St. Pauli steht immer noch in der Musikgeschichte für viele, viele Karrieren, angefangen von Tony Sheridan und den Beatles. Und ja, da letztendlich die Stätten zu sehen, zu erleben, diesen Spirit zu erleben, ist natürlich für jede Band ein Traum.
Ja, dann hören wir mal rein bei Zona 84, beziehungsweise eigentlich heißen sie ja wahrscheinlich Zona 84, vermute ich auf Spanisch.
Genau.
Parte de Mi heißt das Lied und auch die Single, auf der es erschienen ist, natürlich bei Pauli Punker Records im Jahr 2019, und so klingt das Ganze. Interview mit Markus übrigens am 3. September 2020 via Studiolink, und ich habe heute jede Menge darüber gelernt, wie so ein Kleinstlabel wie Pauli Punker Records funktioniert, und ich hoffe, ihr habt das auch. Viel Idealismus steckt definitiv darin, in der Arbeit von Markus, und es bleibt spannend, was da in der nächsten Zeit noch passieren wird, und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass sein Projekt am Ende von Erfolg gekrönt ist. Stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, die ja, Arbeit bei einem größeren Label sehr, sehr gleich oder doch sehr unterschiedlich ist. Mal schauen, ob wir das in einer der nächsten Folgen aufklären können. Ansonsten bleibt mir natürlich nur zu sagen, dass ihr alle Bands, die genannt wurden, in den Shownotes findet, dass ihr außerdem die angespielten Songs in der Spotify-Playlist sowie bei YouTube findet, und Papa La Punk gibt's bei Instagram, Twitter und bei Facebook. Folgt uns, liked uns, lasst uns gerne, oder lasst mir vielmehr, gerne auch Kritik da. Was gefällt euch? Was kann besser werden? Welche Gäste wünscht ihr euch? Welche Themen sollten beleuchtet werden? Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn bei iTunes oder abonniert ihn im Podcatcher eurer Wahl. Wir sind dann nächsten Monat wieder für euch da. Dann gibt es einen neuen Gast, der steht auch schon fest. Wer das sein wird, das behalte ich noch ein bisschen für mich. Ihr werdet es allerdings rechtzeitig erfahren. Und bis dahin, ja, bleibt Papa La Punk treu hier auf meinmusikpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus, und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.